wenn ich weiß, wann bin ich denn sehr leistungsfähig, dass man sich anschaut, wie schaut eine Lernwoche aus, wo kann ich mir welche Lerninhalte einteilen und das konkret dann bis auf einen Tagesplan herunterzubrechen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute geht's bei mir ums Lernen. Und zwar, wie man große Mengen Stoff am besten bewältigt und auch im Langzeitgedächtnis abspeichert. Mein heutiger Podcast-Gast ist Verena Dresen. Sie ist auf der Uni Innsbruck die Leiterin der Serviceeinrichtung für Studierende mit Aufmerksamkeitsstörungen, Autismus und Lernstörungen. Sie gibt zahlreiche Tipps für Erstsemestrige, die sich erst mit einer großen Anzahl neuer Inhalte und anderen Prüfungsmodalitäten auseinandersetzen müssen. Wir besprechen gleich, wie man effektiv lernt und welche Fehler vermieden werden sollten. Hallo liebe Verena, ich begrüße dich.
Danke, dass du dir ein weiteres Mal Zeit genommen hast für eine Podcastaufnahme. Hallo, vielen Dank auch für deine Einladung. Bitte gerne, heute geht's wieder ums Thema Lernen, das hatten wir schon einmal. Das letzte Thema war, wie Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen können. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und zwar, wir gehen zu den jungen Erwachsenen, die studieren und die jetzt auch große Mengen Stoff so effektiv wie möglich lernen möchten oder sollten. Zuerst aber gehen wir mal 5 Lernmythen durch und du sagst mir einfach kurz, was du davon hältst. Übung macht den Meister.
Ja, auf alle Fälle. Ohne Üben funktioniert es leider nicht und auch Lernen bedeutet Üben.
Fehler machen klug.
Nicht unbedingt. Ich kann auch Fehler lernen und wenn ich aber nicht weiß, was dazu geführt hat, dass ich sozusagen den Fehler gemacht habe, ja, dann lerne ich aus dem Fehler auch nichts.
Wiederholtes Lesen führt zum Lernen.
Jein. Also Lesen hilft, Lesen ist sicher hilfreich. Je nachdem, wie ich lese, kann ich aus einem Text Inhalt herausholen oder auch nicht. Und einfach nur mechanisch zu lesen, hilft jetzt nicht unbedingt beim Lernen.
Am effektivsten lernt man unter Druck.
Manche Leute ja, die brauchen ein bisschen Druck, damit sie richtig ins Lernen reinkommen. Andere Leute Stressdruck und Stress führt eigentlich zum Gegenteil, dass Lernen nicht mehr funktioniert.
Viel hilft viel. Also viel Stoff in kurzer Zeit in sich hineinstopfen bringt was.
Nein. Ja, weil viel hineinstopfen heißt, dass ich es innerhalb von kurzer Zeit auch vielleicht wieder loswerden möchte und überschreibt dann auch viel Gelerntes. Das heißt, viel in kurzer Zeit ist eigentlich so nicht möglich.
Nun kommen wir auch schon zur ersten Frage. Erstsemester, die auf die Uni kommen, haben ja gerade erst die Matura oder das Abitur hinter sich gebracht und somit auch bereits große Mengen an Stoff gelernt. Die Umstellung von der Schule auf die Universität ist aber dann doch recht groß, weil es meist ja erst am Ende des Semesters viele große Prüfungen gibt. In der Schule ist es dann doch ein bisschen anders, da wird immer zwischendurch schon abgefragt oder es gibt Schularbeiten und Tests. Da muss schon mitgelernt werden. Was sind denn da die Probleme, mit denen Studierende oder Erstsemestrige auf dich zukommen?
Also die größte Herausforderung am Anfang eines Studiums ist eigentlich nicht die Prüfung am Ende des ersten Semesters oder die Prüfungen, sondern eigentlich die Anpassung an die neue Lebenssituation. Das heißt, in den meisten Fällen ist es ja nicht nur so, dass man von der Schule ins Studium wechselt, sondern dass es mit vielen unterschiedlichen Veränderungen zu tun hat, wie im Ortswechsel, Auszug aus dem Elternhaus, man muss neue Leute kennenlernen, neue Freunde finden. Das ist der eine Bereich. Also man hat viele unterschiedliche Teilbereiche, die betroffen sind und eine Anpassungsleistung erfordern. Und dann haben wir das große Thema Universität, wo ich mich noch nicht auskenne, wo ich noch viele Herausforderungen habe hinsichtlich, was erwartet mich in den Lehrveranstaltungen, wie sind die DozentInnen, was muss ich überhaupt lernen, wo finde ich welche Lehrveranstaltungsräume und so weiter. Und die Prüfungen eigentlich eher so im Hintergrund stehen, ja, sondern erst so diese erste Zeit genutzt wird, um sich überhaupt generell an die neue Situation anzupassen.
Ist die Selbstständigkeit ein Thema?
Ja, auf alle Fälle. weil Selbstständigkeit heißt, ich muss mich von jetzt an um alles selber kümmern. Ja, dass der Kühlschrank voll ist, dass meine Wäsche gewaschen ist, aber auch wie zum Beispiel meine Zeit einteile, um auf die Uni zu kommen, meine Lehrveranstaltungen bestmöglich in einen Plan einordnen kann. Ja, und hier natürlich dann viel auf einmal auch verlangt wird.
Was rätst du da Studierenden?
Viel Routine, ja, sich aber nicht von Anfang an zu schnell unter Druck zu setzen, dass alles perfekt laufen muss. Also so eine gewisse Anpassungsleistung von ein paar Monaten, sage ich jetzt einmal bis Weihnachten, ist ganz normal, dass da auch nicht alles so läuft, wie man das eigentlich bisher kennengelernt hat. Und dass man sich soziale Unterstützung sucht, ja, die einen, egal ob das dann noch die Eltern sind oder auch vielleicht Freunde oder an der Uni zum Beispiel auch Studierendenvertretungen und so weiter, die einem helfen kann, hier Lösungen für die eigenen Probleme, die da auftauchen, zu finden.
Was sind denn kurz und knapp die häufigsten Fehler, die dann beim ersten Lernen auftreten?
Sich generell zu viel vorzunehmen. Ja, also diese großen Mengen mit diesen unterschiedlichen Fächern, alle zu 100% zur selben Zeit erledigen zu wollen, das führt zu einem riesen Motivationsverlust, weil man das ja in dieser Art und Weise nicht so gelingt wahrscheinlich, dann ohne Plan heranzugehen, einfach drauf loszulernen und sich komplett zu verzetteln. Dann wird hinten hinaus die Zeit auch knapp. Ganz häufig ist die Anwendung von ungünstigen Lernstrategien, weil auch Lernen muss gelernt sein und auf der Uni ist ein bisschen anders, weil eben nicht zwischendurch abgeprüft wird oder was erledigt werden muss. Und dann ganz, ganz häufig das alles bis zum letzten Punkt aufschieben, also das Prokrastinieren und dann hinten und vorne nicht mehr zurechtzukommen.
Das heißt, eine Planung ist wichtig. Was schlägst du da vor? Wie geht man am besten vor?
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Projekt, also ein Lernprojekt. Und für die Umsetzung dieses Projektes muss ich wissen, was brauche ich alles? Wie viel Zeit habe ich dafür? Was sind Hilfsmittel, die mich unterstützen? Was sind möglicherweise Barrieren, die auftauchen? Wie kann ich die umgehen? Und sobald ich so einen Plan habe, hilft mir das natürlich dann auch, das leichter umzusetzen. Zeitliche Planung ganz klar, dass ich meine mir zur Verfügung stehende Zeit halt auch möglichst effizient nutze, um dann auch genug Pausen zu haben für Freizeit, für Freunde, für Aktivitäten, die mir dann auch wiederum Energie geben, Kraft geben, Entspannung geben, die ich dann wiederum fürs Lernen einsetzen kann. Genauso muss ich auch wissen, was habe ich für Lernziele oder was sind für Leistungsziele notwendig. Das muss ich auch wissen, um entsprechend gut mich darauf vorbereiten zu können.
Gibt es spezielle Methoden zur Zeitplanung, die du empfehlen kannst?
Ein langfristiger Plan natürlich und das beginnt aber auch erstens einmal damit, dass ich weiß, wie leistungsfähig bin ich denn. Ja, wenn ich so einen Tag betrachte, bin ich jetzt jemand, der in der Früh super fit ist oder bin ich jemand, der am Abend eher Leistung zeigen kann? Gerade fürs Lernen ist es sehr wichtig. Wir haben alle so über den Tag hinweg so Schwankungen. Generell ist es sehr häufig so, dass man am Vormittag so um 19 so einen Höhepunkt hat, dann sinkt es leicht ab. Am Nachmittag steigt es noch einmal leicht an und gegen Abend sinkt es auch wiederum ab. Das ist einmal ganz wichtig, um selber Zeit bestmöglich einzuteilen, wann Lernen überhaupt sinnvoll ist. Und dann natürlich, wenn ich weiß, wann bin ich denn sehr leistungsfähig, dass man sich anschaut, wie schaut eine Lernwoche aus? Wo kann ich mal welche Lerninhalte einteilen und das konkret dann bis auf einen Tagesplan herunterzubrechen?
Wie viel Zeit sollte man denn täglich oder wöchentlich fürs Lernen einplanen, wenn man eine größere Menge Stoff bewältigen muss?
Das kann man sich so ein bisschen wie so einen Arbeitstag vorstellen, ja, also mit so 8 Stunden, die man eigentlich so effizient, leistungsfähig bleiben kann. Natürlich vorausgesetzt die Pausen, die notwendig sind. 4 bis 6 Stunden pro Tag sind eigentlich so realistisch. Ja, wenn es einmal super gut läuft, dann kann ich auch 8 Stunden lernen. Auf alle Fälle muss ich mal pro Woche dann mindestens einen Tag halt auch als lernfrei einteilen. Das kann so ausschauen, dass man sagt, ja, ich nutze den vielleicht für ein bisschen Wiederholung, aber vielleicht auch für eine neue Lernplanung, Organisation oder auch dazu, das Ganze zu reflektieren. Wie gut hat es in der letzten Woche funktioniert? Was muss ich anpassen? Was ist noch nicht so gut gelaufen? Ja, Zeitplanung bedeutet ja auch, dass ich mir anschauen muss, wie gut gelingt mir das, was ich mir vorgenommen habe? Muss ich da vielleicht Anpassungen machen? Und gerade am Anfang in einem Studium, wo man den ganzen Hintergrund, den Kontext noch nicht so gut kennt, braucht Lernen auch viel mehr Zeit, als wenn ich schon ganz tief in der Materie drinnen bin, also Vorwissen aufgebaut habe und dort nur noch kleine Teile hineinsetzen muss. Das geht dann auch viel schneller.
Jetzt sagst du 8 Stunden wie ein Arbeitstag, aber man hat ja meistens nicht Urlaub, um zu lernen. Es finden ja trotzdem noch Vorlesungen statt. Man ist da ja auch noch auf der Uni. Also das verlagert sich ja meistens dann schon auch auf den Nachmittagabend.
Genau, also hier muss ich mal überlegen, wo machen welche Lerninhalte auch Sinn. Also zum Beispiel Lerninhalte sind dann sinnvoll, wenn ich eine Vorlesung, ein Seminar vorbereite oder nachbereite, weil ich dann das Seminar oder die Lehrveranstaltung generell dazu nutzen kann, auch zum Beispiel noch Fragen zu klären. Dann bin ich in einem gewissen Zeitraum mit einem Thema beschäftigt. Dann, wenn ich weiß, ich habe an einem Tag weniger Zeit, weil ich nicht nur Studium habe vielleicht, sondern auch noch nebenbei was erledigen muss, arbeiten muss, dass ich mir dann anschaue, okay, dann geht sich vielleicht nur 1 Stunde aus. Und wie teile ich mir diese 1 Stunde ein, damit am Ende sozusagen noch ein bisschen effizientes Lernen dabei rauskommt?
Wie wichtig sind denn Lernpausen, wenn man jetzt so einen vollen 8-Stunden-Tag lernen möchte?
Also ohne Lernpausen geht's einmal nicht. Ja, da gibt's ganz viel Forschung dazu, die auch zeigt, dass die Lernleistung ohne Pausen eklatant abnimmt. Also dass ich nach einer gewissen Zeit, spätestens nach 90 Minuten, gar nicht mehr fähig bin, richtig effektiv, effizient zu lernen. Man sitzt dann eigentlich nur noch am Schreibtisch und schaut sich die Lerninhalte an, ohne dass man überhaupt noch was aufnehmen kann. Von dem her, spätestens nach 90 Minuten sollte man auf alle Fälle so eine Viertelstunde Pause machen. Eigentlich sind 90 Minuten schon relativ lang. Ja, so ganz viel Zeitmanagement mit Pausenintegration orientiert sich so ein bisschen an den 25 Minuten und 5 Minuten Pause. Das heißt, man hat 2 Lerneinheiten in einer Stunde. Und wenn man sich das so vornimmt, dann hat man nach 4 Zyklen, ja, 2 Stunden, kann man dann ein bisschen eine längere Pause machen, wo man dann zum Beispiel auch mal aufsteht, lüftet, was trinken geht, sich bewegt, um dadurch auch den Körper wieder zu entspannen, mal Sauerstoff zu tanken und dann wieder weiterzulernen. Und spätestens nach 8 Zyklen oder 4 Stunden braucht es dann so eine 1- bis 2-stündige Pause, wo man sich wirklich komplett auch gedanklich erholen kann, fit wird, auch nicht einfach nur wieder vorm Computer sitzt, sondern aktiv seine Pause gestaltet.
Das wäre dann in der Arbeit die Mittagspause sehr häufig.
Ja? Genau.
Das sollte man dann auch einlegen.
Genau, ja.
Wie wichtig ist denn dann auch der Ausgleich durch Sport oder andere Aktivitäten? Nicht nur in dieser 1,5 Stunden Pause, sondern generell, wenn man so eine stressige Zeit hat.
Ja, eigentlich möchte man ja optimale Erholung erreichen. Ja, und mal von dem her, sollte die Lernpause auch irgendwie sinnvoll nützen. In dem Fall tatsächlich auch mit Bewegung, dass der Körper auch wieder erstens einmal Verspannungen sich lösen. Ja, meistens sitzt man ja am Schreibtisch, dann ist der ganze Oberkörper und der Nackenbereich verspannt. Mit Bewegungen und auch allein zum Beispiel eine kleine Runde spazieren zu gehen, kann man hier schon sehr viel erreichen. Das Blut wird wieder mit Sauerstoff angereichert. Man kann aber auch zum Beispiel aktive Entspannungsübungen mit Atmung machen. Die gehen relativ schnell. Innerhalb von 5 Minuten kann man sich da von einem sehr gestressten Level auch wieder durch Atmung herunterbringen. Man kann Musik hören. Ja, also viele unterschiedliche Sachen sich überlegen, die einem gut tun, wo man sich dann auch so ein bisschen gedanklich lösen kann. Also direkt wieder über Social Media oder sonst sich mit weiteren Reizen und Inhalten vollzufüllen, ist eher kontraproduktiv.
Du hast mir am Anfang vor unserem Gespräch schon gesagt, also schnell geht mal beim Lernen gar nichts. Aber welche Lerntechniken hältst du für besonders effektiv, um im große Mengen Stoff zu bewältigen?
Schnell wäre schön, würde man sich auch wünschen. Generell ist es so, dass man, wenn man einen, wie vorhin schon angesprochen haben, wenn man einen guten Zeitplan hat, frühzeitig beginnt, dann kann man sich die Zeit entsprechend auch gut einteilen. 2 Wochen vor der heißen Prüfungsphase ist in den meisten Fällen zu kurz, ja, da bin ich eher gestresst. Und dann gelingt es mir schon gar nicht, so viel Inhalte überhaupt mal zu verinnerlichen. Auf der anderen Seite, wenn ich zu früh anfange, ja, hilft es vielleicht auch nicht, weil ich ja dann auch hier wieder Inhalte vergessen kann, die dann dazwischen kommen. Also von dem her ist es einmal wichtig, frühzeitig zu beginnen. Das zweite ist, auswendig zu lernen hilft wenig, weil wir gar nicht so viel Kapazitäten haben, das auf einmal auch abzuspeichern. Das ist eher so, dass wir dann Inhalte überspeichern, also dort auch wieder was verloren geht. Das Wichtigste ist, Inhalte verstanden zu haben. Also auswendig lernen würde ja bedeuten, ich kann es 1:1 wiedergeben. Das sind dann oft diese Äußerungen, auf der Folie Seite 5 rechts oben steht das und das, ja. Das kennt man ja. Und das ist wenig hilfreich, weil ich muss die Inhalte verstanden haben. Und das kann man am besten, wenn man Stoff verdichtet. Ja, das heißt, irgendwo aus dieser riesigen Menge zu einer Essenz kommt, die einem diese Inhalte klar macht und wo man ein Verständnis dafür entwickelt hat. Das heißt, Inhalte entweder selber zusammenschreiben oder in zum Beispiel Mindmaps zusammenfügen oder Beispiele, Anwendungsbeispiele dazu finden, wo man anhand von diesen kleinen Helferlein sozusagen diesen restlichen Inhalt drumherum bauen kann. Also das wäre ganz hilfreich. Viele Studien auch in letzter Zeit zeigen, dass die eigene Mitschrift schon einen Lernprozess anregt im Gehirn, wo eine tiefere Verarbeitung auch stattfindet. Das heißt, alles, was man handschriftlich zusammenfasst, ist auch schon der Lernprozess, der einem dabei hilft.
Und das ist wirklich ein Unterschied, ob das handschriftlich ist, ja, oder ob ich auf dem Laptop mitschreibe.
Genau. Ja. Die eigene Handschrift, ja, sofern man es dann auch entziffern kann, natürlich. Dieser Prozess hilft mir, also sowohl in der Lehrveranstaltung selber, diese Mitschrift, aber dann auch dieses Zusammenführen von Lerninhalten beim Lernen, Vorbereiten auf die Prüfung hilft mir und die Inhalte werden tiefer verarbeitet. Und wie kann ich noch Verständnis von Inhalten erhalten, ist zum Beispiel in Lerngruppen, in dem Austausch mit anderen, dass man hier über die Lerninhalte diskutiert. Dinge erklären kann, ja, die helfen mir auch, so ein großes Ausmaß an Inhalten auch langfristig abzuspeichern.
Knüpfen wir da gleich an. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich nicht nur auswendig lerne, sondern den Stoff auch wirklich verinnerlicht habe?
Wenn ich den Stoff in eigenen Worten wiedergeben kann und erklären kann, einer anderen Person zum Beispiel, dann kann ich sicher gehen, dass sie das verstanden hat. Jetzt habe ich nicht immer eine andere Person, die mir sozusagen hier zur Verfügung steht. Da hilft es auch, wenn ich mir selber Fragen stelle. Ja, wie könnte so eine Frage formuliert sein und wie kann ich diese Frage beantworten? Ja, das kann ich im Lernprozess hier auch einbauen. Und wenn mir das gelingt, diese inhaltlichen Fragen zu beantworten, dann ist es so, dass ich es nicht nur auswendig gelernt habe.
Wie sinnvoll ist es denn, mehrere Fächer gleichzeitig zu lernen?
Na, wenn man sich's aussuchen könnte, ist natürlich einfach in einer Zeit das Beste. Wichtig wäre jetzt, wenn man mehrere Fächer gleichzeitig lernen muss, dass man sich so organisiert, dass man entsprechend Zeit blockt für ein Fach und dass man halt entsprechend Pausen dazwischen hat. Also jetzt so eine Stunde aufzuteilen, 25 Minuten, erst 25 Minuten das eine Fach, dann 25 Minuten das zweite, dann darauf das dritte und dann wieder zum ersten zurückzuspringen, ist eher kontraproduktiv.
Würdest du tageweise
aufs oder halbtageweise hilft zum Beispiel auch und dann vielleicht auch in Verbindung mit Vor- und Nachbereitung zu einer Lehrveranstaltung, dass sie mir an dem Tag, wo zum Beispiel eine Lehrveranstaltung mit diesen Inhalten angesprochen wird, dass sie mir an dem Tag auch die Lerninhalte dazu entsprechend anschaue oder mich vorbereite.
Du hast Lerngruppen angesprochen. Würdest du Lerngruppen dem Alleinelernen vorziehen?
Das ist auch wieder sehr personenabhängig, weil es gibt Personen, die lernen alleine zu Hause sehr, sehr gut und intensiv, können sich das gut einteilen. Andere lernen wieder am besten mit anderen. Das muss man so ein bisschen für sich herausfinden. Was auf alle Fälle den Lerngruppen ein Vorteil ist, dass man sich verpflichtet, dort zu einem gewissen Zeitpunkt aufzutauchen, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Also es ist einfach mehr Commitment dabei. Das kann aber auch zum Beispiel schon hier an der Uni sein, dass man, wenn man sich einen Platz in der Bibliothek reserviert, dass man den ja zu einer gewissen Zeit in Anspruch nehmen muss, sonst verfällt er. Also auch solche Sachen können einen unterstützen. Und in der Lerngruppe habe ich natürlich die Möglichkeit, dass Inhalte von den anderen erklärt werden, die mir vielleicht so noch nicht zugänglich sind, ja, und dass sie vielleicht durch diese Erklärungen einen anderen Einblick bekommen, beziehungsweise auch umgekehrt, dass ich durchs Erklären ja auch lerne. Ja, so Lehren und Lernen gehen Hand in Hand. Auch das hilft mir natürlich, wenn ihr eine Gruppe habt. Das geht mir als alleinige Person dann ab.
Was hältst du von digitalen Tools, also Tutorials, Lernplattformen, Apps?
Digitale Tools, Apps, Lernplattformen, wie du es jetzt genannt hast, die können mich unterstützen. Aber nur die Anwendung per se hilft jetzt noch nicht beim Lernen. Ja, sie muss genau wissen, wie sie nutzen kann, wie sie mich unterstützen können, und ich muss sie auch aktiv nutzen. Man muss bedenken, dass die Einarbeitung in so eine App oder in so eine Lernplattform Zeit kostet, dass es am Anfang mit Aufwand verbunden ist, bis ich mich zurechtfinde, bis ich das auch wirklich effizient nutzen kann. Und wenn ich jetzt gerade in der heißen Prüfungsphase bin und ich lade meine neue Lern-App runter, ja, dann ist es eher hinderlich, weil ich dann wiederum Zeit für dieses Lernen, für die Einarbeitung nutze, ohne dass ich sie tatsächlich effektiv fürs Lernen nutze. Also von dem her auch hier sich ein bisschen überlegen, was hilft mir tatsächlich, mit was kann ich gut arbeiten. Also die Uni Innsbruck hat eine eigene App, wo zum Beispiel die Lehrveranstaltungen drinnen sind, wo immer meinen eigenen Kalender mit den Lehrveranstaltungen, mit den Prüfungen und so weiter, wo das auch schon alles abgebildet ist, wo ich Zugang habe zu meinen Daten. Das hilft zum Beispiel schon einmal in der Organisation. Study Smarter App ist eine ganz, ganz große App, die ganz viele unterschiedliche Tools zur Verfügung stellt, die hilfreich sein können. Egal, ob ich da jetzt Karteikarten mir anlege, auf Studiengruppen zugreife, die dieses Thema diskutieren, oder auch ihre zeitlichen Planungen, die dort angeboten verwendet. Also das muss ich mir einfach ein bisschen anschauen. Dann gibt's Discord als Vernetzungsplattform, wo eh auch viele Studierendenvertretungen anbieten, bei Fragen zur Verfügung zu stehen, oder wo es auch Lerngruppen gibt. Und solche Planungstools wie Trello oder am iPhone oder am Android-Smartphone gibt es ja auch schon viele, die das, die Handys mit sich bringen. Es ist, geht immer darum, kann ich es effektiv nutzen? Nutze ich es wirklich so, dass es mir beim Lernen unterstützt, oder ist es mehr eine Ablenkung? Dann ist es natürlich nicht hilfreich. Und es gibt nach wie vor auch viele Bücher, die auf das Lernen zu lernen eingehen, die hier hilfreich Tipps geben, auch zu ganz speziellen Lernmethoden, die man dann, je nachdem, welche Inhalte man auch im Studium hat, unterschiedlich einsetzen kann.
Weil du Bücher angesprochen hast, hättest du ein spezielles, das du uns empfehlen würdest?
Also ein ganz aktuelles und gut verständliches Buch ist Lernen zu lernen von Werner Metzig und Martin Schuster, erschienen im Springer Verlag, was ganz detailliert auch Lernstrategien vorstellt und an Beispielen veranschaulicht und zusätzlich dann auch noch konkrete Übungen zur Verfügung stellt, wie man seine Lerneffizienz sozusagen steigern kann.
Danke. Hast du auch noch Tipps, wie man Wissen langfristig im Gedächtnis behält, anstatt es nur für eine Prüfung kurzfristig zu behalten?
Ja, das beginnt schon, wie wir es bei den Kindern gehabt haben. Ich kann Wissen nur langfristig im Gedächtnis behalten, wenn ich schon an Vorwissen anknüpfe. Das heißt, gerade im Studium, wenn man sich jetzt so seinen Bereich ausgesucht hat, der einen interessiert, wird es trotzdem so sein, dass man erst einmal ein Basiswissen aufbauen muss, das auch längere Zeit entsprechend braucht. Und sobald dieses Basiswissen oder dieses Vorwissen vorhanden ist, kann ich immer besser neue Inhalte dort auch integrieren. Ja, und wenn ich Inhalte besser integrieren kann, die dann auch nicht nur wiedergeben kann, sondern auch in die Anwendung bringen kann, einen Transfer zum Beispiel leisten kann, dann ist es so, dass Wissen tatsächlich lange und tief abgespeichert wird. Wie gesagt, braucht es die aktive Auseinandersetzung mit diesem Wissen. Nur auswendig zu lernen oder nur etwas zu lesen ist für diese Auseinandersetzung nicht ausreichend.
Es wird dann auch irgendwann zu viel, wenn man dann auf jede Prüfung ja wieder das bereits Vergessene wieder dazulernen muss.
Ja? Genau, ja.
Irgendwann einmal, wenn es wirklich unüberschaubare Mengen, die dann nachzuholen sind.
Genau, und je mehr Mengen ich sozusagen als Lücken habe, die ich auffüllen muss, desto schwieriger ist darüber, was Neues aufzubauen. Ja, wie so ein Haus, wenn der Keller nicht passt oder das Erdgeschoss nicht passt, dann ist es schwer, drüber was aufzubauen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Je stabiler die Basis, je weniger Lücken vorhanden sind, desto leichter lässt sich's drüber neu aufbauen.
Und wie kann man sich jetzt motivieren, kontinuierlich zu lernen? Also wie überwindet man den inneren Schweinehund?
Also dass es den inneren Schweinehund gibt, da muss man sich auch einfach einmal damit abfinden und dass es auch in Ordnung ist, wenn man mal so eine Phase hat, wo man so einen richtigen Hänger hat. Wichtig ist, dass man sich aus der Phase wieder befreien kann. Hilfreich ist immer, wenn man sich am Anfang, so wie ich vorhin schon angesprochen habe, wenn man sich Ziele setzt. Was will ich denn überhaupt erreichen? Ja, was ist für mich notwendig, dass ich dann im weiteren Semester möglichst gut weiter studieren kann und so weiter? Die Planung gehört auf alle Fälle dazu. Was ist sinnvoll? Warum möchte ich diese Lehrveranstaltungen belegen? Dabei nicht auf private Ziele zu vergessen. Also, dass man ja auch vielleicht einmal irgendeine Freundin oder einen Freund am Wochenende besuchen möchte oder sonstige private Ziele hat, die braucht's auch. Weil wenn ich immer nur noch vorm Lernen sitze, ja, dann geht vielleicht meine Motivation schneller verloren. Und dann geht's eigentlich nicht nur darum, motiviert zu sein, weil motiviert ist man ja meistens, wenn man so ein eigenes Studium wählt, sondern dass man sagt, wie kann ich denn meine Motivation in Handlungen umsetzen? Ja, also das nennt man Volition. Und Volition bedeutet, dass das, was ich mir vorgenommen habe, tatsächlich auch umsetzen kann. Und um in diese Umsetzung zu kommen, muss ich wissen, okay, was muss ich tun? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Was brauche ich dazu? Also, und wenn das jetzt nur zum Beispiel ist, wie schaut mein Arbeitsplatz aus? Ja, wie schaut mein Wochenplan aus? Wann muss ich was umsetzen? Dass wenn ich beim Lernen bin, dass ich alle Ablenker, wie zum Beispiel Handy oder sonstige Ablenker für mich, dass ich die einmal auf die Seite stelle und dass ich dafür sorge, dass sie mich nicht ablenken. Dass ich, wenn ich eine Lernpause mache, dass ich mich danach auch wirklich wieder hinsetze. Ja, was braucht's dafür alles? Also diese Überlegungen muss sie genauso anstellen und auch möglichst Lernbarrieren. Ja, was könnte alles auf mich zukommen, was eine Barriere darstellt? Man hat ja dann schon ein paar Jahre Lernen hinter sich, dass man weiß, was können solche Barrieren sein und wie kann ich die überwinden, wenn solche Barrieren, Hürden auf einmal auftauchen? Was hilft mir da dabei?
Eine Belohnung in Aussicht stellen hat mir immer geholfen.
Ja, genau,
eine Belohnung. Wenn ich bis 6 Uhr mein Lernziel erreicht habe, dann
belohnen.
Kann ich mit einer Freundin ins Kino gehen oder was trinken gehen oder, keine Ahnung, ein schönes Bad einlassen.
Genau, belohnen ist super. Belohnen kann man sich auch kleine Schritte, aber dann auch große Schritte. Also wenn ich am Ende vom Semester etwas erreicht habe, dann kann ich dafür das und das machen. Ja, auch in diesem, also kurzfristige Ziele belohnen, aber auch langfristige. Und dann auch sich für die erreichten Teilschritte, Teilziele oder größeren Ziele selber loben. Ja, man hat viel geschafft, man hat viel erreicht, schon am Anfang vom Studium, man hat einmal die Hürde Matura oder Abitur genommen. Also man hat schon viel erreicht, ja, und wie, dass man so nicht drauf vergisst, sich das auch immer wieder vor Augen zu holen, dass man ja auch schon viel geleistet hat und dass man deshalb auch in Zukunft viele Ziele, die man sich setzt, auch erreichen kann.
Wenn man jetzt erfolgreich gelernt hat, also seine Lernziele bis zur Prüfung hin erreicht hat, hast du dann aber Tipps, wie man sich mental auf die Prüfung dann vorbereiten kann?
Ja, jede Prüfung ist Aufregung und aufgeregt sein ist eigentlich was Gutes. Ja, auch wenn ich so ein bisschen mich vor der Prüfung fürchte, Herzklopfen habe oder meine schwitzige Hände, ja, dann ist es eigentlich so, dass der Körper aktiviert wird und dadurch in einen Leistungszustand kommt, der eigentlich bestmöglich Aufmerksamkeit und Konzentration fokussiert, so dass sie die Prüfung dann auch gut leisten kann. Ja. Das Gegenteil ist, dass es dann überschwappt und dass es zu viel ist, ja, was unter Prüfungsangst dann fällt, was dann das Ganze hemmt. Ja, aber so ein bisschen aufgeregt sein ist erstens einmal zunächst einmal gut. Was schafft Sicherheit? Vorhersehbarkeit schafft Sicherheit. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, was wird von mir erwartet, wie schaut die Prüfung aus, wie wird sich das Ganze darstellen, dann hilft mir das auch mental, mich darauf einzustellen und dementsprechend sicher in die Prüfung zu gehen. Mental stark und entspannt bin ich vor allem dann, wenn ich ausgeschlafen bin. Also Schlaf ist ganz was Essentielles. Zu wenig Schlaf führt dazu, dass ich gestresst bin. Ja, wenn ich gestresst bin, kann ich nicht entsprechend Leistung erbringen. Zusätzlich helfen alles Positive, was ich mir selber auch sage, also positive Mantras, wie ich schaffe das, helfen genauso wie, wenn ich mir innerlich vorspreche, was ich alles für die Prüfung getan habe, wie gut ich mich vorbereitet habe. Es hilft auch, dass nicht immer alles mit 150% erledigt sein muss, sondern dass es auch mal reicht 70-80%, dass es auch vollkommen Genüge getan ist. Hilft auch, dass ich mental entspannt bin. Und bevor ich in der Prüfung oder vor der Prüfung die Nerven wegschmeiße, weil ich so fertig bin, kann ich mir auch Katzenvideos auf Social Media anschauen und da sozusagen Entspannung finden, dass ich mich hier sozusagen dann in Ruhe in die Prüfung begeben kann.
Da gibt's ja dann auch viele, weiß selber noch von der Uni, die dann noch 2 Minuten, bevor sie zur Prüfung reingeholt werden, noch schnell was nachschlagen und dann nachschauen oder früher aufgestanden sind, um dann noch schnell 2 Stunden zu lernen oder auch die halbe Nacht durchgelernt haben.
Was hältst du davon? Soll man sich am Tag der Prüfung noch was anschauen?
Naja, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich vor der Prüfung noch habe. Also so sich noch einmal einzelne Punkte zu wiederholen, kann einen beruhigen, ja, aber Lerninhalte, die man nicht verstanden hat, dann noch sozusagen in der letzten Minute zu inhalieren und zu verstehen zu wollen, das führt eigentlich meistens dazu, dass man eher in Panik verfällt und dass es eher kontraproduktiv ist, weil ich mich dann eher mit Sorgen und Ängsten auseinandersetze, weil ich es nicht verstanden habe. Besser ist es wirklich ausreichend zu schlafen, vielleicht nochmal einen Spaziergang zu machen, sich mit Personen zu unterhalten oder sich mit Personen zu umgeben, die ruhig und gelassen sind. Und wenn man ganz, ganz furchtbar aufgeregt ist, hilft es auch, sich damit auseinanderzusetzen. Naja, wenn es mal nicht klappt, wenn es nicht funktioniert, dann geht jetzt die Welt noch nicht unter. Dann muss ich sozusagen daraus lernen, was könnt ihr beim nächsten Mal anders machen, um so dann gelassener in die Prüfung zu gehen.
Wo findet man denn Hilfe, wenn man sagt, ich brauche einfach Unterstützung beim Lernen?
Gerade was das erste Semester angeht, gibt es auf der Uni ganz viele Möglichkeiten, in erstsemestrigen Veranstaltungen, in Tutorien sich mit dem Universitätsstudium auseinanderzusetzen. Die Uni Innsbruck hat ein eigenes Buddy-Mentoring-System, wo es darum geht, dass Buddies, das sind im Prinzip erfahrene Studierende, und MentorInnen sind Lehrende, die einen unterstützen können, wenn es mal nicht läuft. Ja, so bevor man das Handtuch wirft, ja, sollte man dieses System nutzen, um Möglichkeiten und Wege zu finden, wie man mit den Problemen umzugehen hat oder wie man mit denen auch besser umgehen kann. Sich jemanden anzuvertrauen, diese soziale Unterstützung ist ein wichtiger Faktor, dass man nicht alleine ist, ja, und es geht nicht nur mir selber meistens so, sondern vielen anderen und Unterstützung hilft hier. Ansonsten natürlich auch bei uns und in unserer Serviceeinrichtung sich vorzustellen, beziehungsweise auch die psychologische Studierendenberatung zu nutzen, wenn man so einen großen Leidensdruck hat und sich da nicht mehr aussieht.
Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
Bitte gerne. Danke.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.